Jakobusbrief. Der Bruder von Jesus Christus hat genau einen Brief im Neuen Testament geschrieben und das ist eben der Jakobusbrief. Also der Jakobus ist der Bruder von Jesus Christus. Und habt ihr gewusst, dass der Jakobus zuerst gar kein Christ war? Jakobus kam erst nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus Christus wirklich zum Glauben. Vorher, obwohl er der Bruder von Jesus war, hat er gar nicht gedacht oder geglaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Schon erstaunlich, wie nahe man quasi jemandem sein kann und es trotzdem dann nicht erkennt oder sieht. Aber als Jakobus zum Glauben kam, gab er Vollgas. Hey, das können wir schon nur quasi in dem ersten Vers sehen. Da schreibt Jakobus, also Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß. Okay, das ist ein bisschen holpriges Deutsch, aber wir verstehen schon, worum es geht. Und mir geht es um den Anfang. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Würdest du dich als Knecht Gottes und Knecht Jesus Christus irgendjemandem vorstellen? Ich habe mir die Frage auch gestellt und ungern. So als Knecht sich vorstellen. Wir wollen doch frei sein und uns nicht jemandem unterwerfen. Und wenn wir uns einen Titel geben, dann soll der doch gut klingen und eher uns ein bisschen größer oder besser dastehen lassen. Und so Knecht, das ist ein schwieriger Titel. Der glänzt jetzt nicht so in der heutigen Zeit. Aber Jakobus weiß, dass selbst ein Knecht Gottes jedem König, der nicht an Gott glaubt, höher gestellt ist. Und das ist ganz spannend. Er ist lieber ein Knecht Gottes und hat Anteil an der Ewigkeit als ein Herrscher auf der Erde und würde dann in der ewigen Verdammnis landen. Und vielleicht ist dieser Vers 1, den wir oft ja so schnell überlesen, weil das so ein holpriger Start ist in dem Brief, schon so die erste wichtige Lektion überhaupt in diesem Brief. Im Reich Gottes wollen wir uns nicht selbst groß machen, sondern wir wollen Gott groß machen. Lieber als Geringster bei Gott sein, als ohne ihn zu leben. Und obwohl Jakobus sich hier selber als Knecht beschreibt, war er aber schon jemand, auf den die anderen auch gehört haben. Andreas hat letzten Sonntag über das Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15 ja gepredigt und dort hörten sie auf Jakobus und was er zu sagen hatte und befolgten seine Worte. Und der Jakobus selber, der ist dann ungefähr im Jahr 62 nach Christus als Märtyrer gestorben. Und das heißt, er hat seinen Glauben bis zur letzten Sekunde festgehalten. Und ich finde das wichtig, dass wir das wissen und dass wir das so im Hinterkopf halten, wenn wir den Jakobusbrief jetzt gemeinsam anschauen werden. Er war bis zur letzten Sekunde treu und ist für seinen Glauben gestorben. Aber an wen geht denn dieser Brief? Das ist auch immer ganz spannend, wenn man so einen neuen Brief liest. Wer ist denn überhaupt Empfänger? Hier in Vers 1 erfahren wir, dass er an die 12 Stämme von Israel geht, die in der Zerstreuung leben, also an die Juden. Und wenn wir dann aber noch den ersten Vers aus Kapitel 2 dazu nehmen, dann steht da noch, meine Brüder, habt den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, ohne Aufsehen der Person. Also er geht auch an alle Gläubigen, dieser Brief. Dann haben wir das auch schon überrissen. Aber er geht sicher nicht an eine Gemeinde, wie vielleicht die anderen Briefe, die ja so speziell an eine Gemeinde geschrieben wurde. Dieser Brief geht an die Juden in der Zerstreuung und an alle Gläubigen. Und da sind wir mit im Boot, jetzt direkt auch angesprochen. So, das heißt, der erste Vers haben wir jetzt schon von diesem ersten Kapitel, wo es heute darum geht, schauen wir uns quasi die Verse 2 bis 27 an. Und ich mache das so in zwei Teilen. Der Jakobus, der spricht hier in diesem ersten Kapitel über den erprobten Glauben. Das ist so sein Thema, der erprobte Glaube. Und er geht dabei so auf zwei Punkte ein. Zuerst auf die Versuchung und danach, dass wir unseren Glauben auch praktisch leben sollen. Und ich dachte, gut, dann mache ich das auch gleich so, dann spreche ich auch zuerst über die Versuchung und dann, wie wir den Glauben praktisch leben sollen. Also hier der erprobte Glaube, Teil 1, die Versuchung. Und ich lese euch jetzt dazu gleich mal die Verse 2 bis 18 vor. Das ist viel Text. Ihr könnt aber mitlesen oder auch einfach zuhören und ihr könnt ja dann nochmal nachlesen zu Hause. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bittet er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit, der Reiche aber seiner Niedrigkeit, denn wie des Grases Blume wird er vergehen. Denn die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras verdorren lassen. Und seine Blume ist abgefallen und die Zierde seines Ansehens ist verdorben. So wird auch der Reiche in seinen Wegen dahinschwinden. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, denn der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selber aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irret euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechselns Schatten. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Art Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe sind. Ganz schön langer Abschnitt. Ich gehe da noch mal eins zurück. Also dieser Abschnitt hier, der hat es wirklich in sich. Und ich habe mit Christian kurz telefoniert, auch wegen der Moderation und dem Thema und so. Und da ist mir spontan ein Bild in den Sinn gekommen. Und ich habe ihm gesagt, er darf das aber dann nicht brauchen, das will ich dann gebrauchen. Und mir ist das Bild von einem Tierfell in den Sinn gekommen. So ein Tierfell, das kann man so auf den Arm nehmen und man kann darüber streichen, so. Und wenn man das macht, dann merkt man schnell so, von der einen Seite geht es ganz gut und ist ganz angenehm. Und von der anderen Seite, da hakt es so, so ein Fell. Da geht das nicht gut. Und dieser Text hier ist, als würde Jakobus nun sagen, hey, ihr müsst es von der Seite her streicheln, wo es nicht gut geht. So müsst ihr das machen. Und wir? Ja, wir hören diese Worte irgendwie von Jakobus, aber es fühlt sich trotzdem falsch an. Es fühlt sich falsch an, das Tierfell von der falschen Seite her so zu streicheln. Ich meine nur schon Vers 2. wo Jakobus dann sagt, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet. Also fühlt sich das für jemand von euch richtig an? Also für mich eigentlich auch nicht. Für lauter Freude halten, wenn man in Versuchung geratet. Das ist wie von der falschen Seite. Und Jakobus sagt aber, nein, nein, das ist nicht von der falschen Seite. Das ist die richtige Seite. Haltet es für Freude. Wir wollen keine Versuchung in unserem Leben. Ich glaube, ich darf da wir sagen, oder? Also ich möchte eigentlich keine Versuchung in meinem Leben. Einfach weil wir wissen, Versuchung ist etwas Anstrengendes. Und auch, weil wir wissen, wir können nicht jeder Versuchung widerstehen. Eine Versuchung ist immer auch das Potenzial, dass wir ihr nicht widerstehen. Oder die Gefahr. Doch Jakobus sagt uns, dass Versuchungen unseren Glauben stärken und wir so im Glauben wachsen können. Es ist wie bei den Muskeln, oder? Willst du mehr Muskeln haben, musst du die trainieren. Das Training ist aber mühsam, das Training ist anstrengend und schweißtreibend, aber von nichts kommt halt auch nichts. Wobei es hier im Jakobusbrief nicht einfach nur um Training geht, das wäre zu einfach. Man könnte auch sagen, dass das Durchstehen von Versuchungen unseren Glauben auch läutert. Das ist auch so ein Bild von Metall, das geschmolzen wird und dann schwimmt die Verunreinigung, die im Metall drin war, plötzlich oben auf und man kann die abschöpfen und wenn man es dann wieder erkalten lässt, ist das Metall geläutert und reiner. Und desto öfter man diesen Vorgang wiederholt, desto reiner und reiner wird es. Die Versuchung lässt uns also wie in Gottes Hand schmelzen, könnte man auch sagen. Und Gott wird diesen Zustand nutzen und uns läutern. Die Frage ist jetzt also, wollen wir überhaupt im Glauben wachsen, wenn Wachstum so einen Preis hat, wie Jakobus hier schreibt? Wollen wir überhaupt reiner werden, wenn diese Reinheit uns etwas kostet? Jakobus sagt uns, dass wir es für eine Freude halten sollen. Vielleicht nicht die Versuchung selber, sondern dass wir jetzt die Chance haben, gestärkt aus der Versuchung herauszukommen. In Vers 12, da steht hier noch, da kommt es besonders zum Ausdruck. Da sagt Jakobus, glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Es ist vielleicht nicht die Versuchung selber, an der wir uns freuen, sondern dass Gott uns vorwärts bringen will, dass er an uns arbeiten will, dass wir quasi wachsen können, geläutert werden. Die Verse 5 bis 11, die es dann auch noch gibt hier in diesem Abschnitt, die wirken dann so wie ein Einschub in das Thema der Versuchung. Da spricht Jakobus darüber, dass wir Gott um Weisheit bitten dürfen und dass es zweierlei Menschen gibt, die wankelmütig durchs Leben gehen und die, welche fest auf Gott vertrauen. Wie gut, wenn unser Glaube geprüft und gestärkt wurde und wir fest sind in unserem Glauben. Und da kommt mir natürlich wieder in den Sinn, der Jakobus, er ist als Märtyrer gestorben. Der musste in seinem Glauben fest sein. Und das, was wir hier jetzt lesen, war vielleicht auch schon so ein bisschen seine Vorbereitung auf seine Geschichte. Dass er weiß, es ist wichtig, einen festen Glauben zu haben. Wenn wir uns dann so ab Vers 13 oder wenn wir den anschauen, dann spricht Jakobus darüber, ob Gott selber es ist, der uns versucht. Und die Antwort ist nein. Er schreibt da, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Das ist auch ganz spannend. Also Gott kann gar nie in diese Lage kommen, selber versucht zu werden. Und er selber versucht niemand. Aber Gott ist es, der Versuchung von uns fernhalten kann. Oder auch nicht, wie er halt will. Im Vater unser beten wir ja und führe uns nicht in Versuchung, oder? Sondern erlöse uns von dem Bösen. Das Böse ist in Satan personifiziert. Er ist es, der Adam und Eva im Garten Eden erfolgreich versucht hat, und er ist es, der auch uns versucht. Und logisch, dass wir da den Reflex haben, möglichst jede Versuchung von uns fernzuhalten. Und ich glaube, es ist auch gut, wenn uns nicht jede Versuchung trifft, weil es ja schwierig ist, weil es eine Prüfung ist. Und ich glaube, es passt schon, dass Jesus sagt, wir sollen beten, halte oder quasi führe uns nicht in Versuchung, möglichst viele von uns fernzuhalten. Aber so einzelne Versuchungen, das sagt dann Jakobus, brauchen wir auch, um wirklich wachsen zu können. Also, Jakobus sagt, dass in einer Versuchung auch etwas Gutes steckt. Und ich habe mir so beim Durchlesen dann so notiert für mich, die Frucht des Geistes wird nicht allein durch Sonnenschein hervorgebracht, es braucht auch Wolken und Regen. Und das ist so ein bisschen eine unbequeme Wahrheit für das Leben. Wir hätten am liebsten nur Sonnenschein, nur Fröhlichkeit, nur immer einfach alles gut. Aber für den Wachstum brauchen wir auch Wolken und Regen. Und die Frage ist einfach, wie gehen wir mit Wolken und Regen in unserem Leben dann wirklich um? Ich habe so 4 Haltungen mal aufgeschrieben. Ich glaube nicht, dass die Liste abgeschlossen ist, aber vielleicht sind so die 4 häufigsten mal aufgeführt. Wenn dann so eine Wolke oder so Regen in unser Leben kommt, dann können wir uns auflehnen. Und dann nehmen wir so eine Trotzhaltung ein, vielleicht auch gegenüber Gott und gegenüber unseren Mitmenschen. Das ist eine Reaktion. Oder wir können ganz mutlos werden. Das kenne ich schon auch aus meinem Leben, dass ich mich dann hinterfrage und sage, ja, liebt mich Gott noch? Ist er überhaupt noch für mich? Wieso lässt er das jetzt auch wieder zu? Wir können uns auch unserem Selbstmitleid überlassen. Ach, ich Arme. Ich Armer, ach, nicht schon wieder ich. Immer trifft nur mich. Die anderen nie, denen geht es immer nur gut. Und plötzlich werde ich ganz egoistisch und stelle nur noch mich quasi in den Mittelpunkt. Und der Jakobus sagt jetzt noch so einen 4. Weg. Wir können das als Chance sehen. Es ist als Chance. Gott will dich stärken und er will dich läutern. Und er hat einen Grund. Er sieht ja etwas Größeres, etwas Besseres in dir. Er will dich weiterbringen. Und dann sagt er dann, schau es auch als Freude an, dass Gott jetzt diesen Weg mit dir gehen will. Ja, der Jakobus, der fordert uns eindeutig dazu auf, diese 4. Haltung einzunehmen. Auch wenn es sich anfühlt, und da bleibe ich dabei, als würden wir die ganze Sache von der falschen Seite herangehen. Es ist nicht automatisch, dass ich sage, ja, ich lese das hier und es fühlt sich sofort richtig an. Nein, ich finde, ich lese das hier, ich muss das irgendwie annehmen, aber es ist schon nicht direkt das, wonach ich mich eigentlich sehne. Aber zum Glaube, da gehört auch das Vertrauen. Glaube und Vertrauen sind eine Einheit und das heißt, wir müssen jetzt auch darauf vertrauen, dass das Wort Gottes hier Wahrheit spricht und es gut meint und es wirklich das ist, was uns weiterbringt. Das mal so zu dem ersten Teil, zu der Versuchung. Ich habe gesagt, der Jakobus spricht dann noch so von einem zweiten Teil und ich habe den mal mit so Lehre statt bloßes Studium überschrieben und ich weiß, das ist kein perfekter Titel und es soll auch ganz sicher kein Angriff sein gegen die, die studiert haben, also versteht das ja nicht falsch, ich sage dann nachher noch was dazu. Aber ich lese jetzt zuerst einmal die Verse 19 bis 27. Ihr wisst doch, meinen geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit, und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser: Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu halten oder erhalten. Also Lehre statt Studium. Diese Aussage ist selbstverständlich überhaupt nicht allgemeingültig. Der Unterschied einer Lehre zu einem Studium ist, dass bei einer Lehre die Theorie und die Praxis irgendwie so schon miteinander verschmelzen. Manchmal lernt man zuerst in der Berufsschule etwas und dann braucht man das plötzlich im Lehrbetrieb und merkt, hey, das funktioniert, das passt zusammen. Und manchmal lernt man zuerst im Lehrbetrieb etwas und plötzlich wird es dann in der Berufsschule quasi auch mit der notwendigen Theorie untermauert. Es ist dieses Hand in Hand. Und beim Studieren sind Theorie und Praxis eher zeitlich auseinander oder voneinander getrennt. Und je nach Beruf ist das auch wichtig so und muss auch so sein unbedingt. Aber hier geht es ja um den Glauben. Und da empfiehlt uns Jakobus eben eine Lehre zu machen und nicht ein Studium. Also etwas zu machen, wo Theorie und Praxis möglichst dicht beieinander sind, möglichst Hand in Hand gehen und miteinander verschmelzen. In vielen Bibeln wird der Abschnitt inhaltlich mit Täter statt Hörer des Glaubens so überschrieben. Irgendwie in die Richtung. Und ich finde den Titel nicht so gelungen. Das heißt nicht, dass meiner auch gelungen sei, gar nicht. Aber das hier so Täter statt Hörer, dann irgendwie klingt das so an, mach einfach und hören ist nicht wichtig. Täter statt Hörer, oder? Dann wird Hörer so abgesenkt. Und das ist auch nicht richtig, wenn wir das so verstehen. Jakobus schreibt in Vers 19, jeder Mensch sei schnell zum Hören. Hören ist wichtig für Jakobus, ganz wichtig. Das Hören und Lernen des Wort Gottes ist wichtig. Also nicht Täter statt Hören, sondern es ist ein Und. Das Und ist ihm so wichtig. Hören und tun. Ich meine, sonst hätte er auch nicht einen Brief geschrieben, wenn er nicht daran geglaubt hätte, dass wir hören sollen. Das wäre ja für nichts sonst. Jakobus will einfach nicht, dass es nur beim Hören bleibt. Das scheint etwas, das er damals beobachtet hat. In Vers 22 schreibt er eben, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Wer nur zuhört, betrügt sich damit selbst. Zurück zum großen Überthema von diesem ersten Kapitel. Das ist ja der erprobte Glaube. Und erprobt deutet ja schon an, dass etwas, das erlernt wurde, jetzt auch irgendwie beweisen muss, dass es funktioniert, dass es das wirklich bringt. Ich hatte so das Bild in den Augen, so ein kleines Flüsschen, so ein Bach, ein kleines Bächlein, vielleicht da unten der Süßbach, der ist ja nur so ganz klein. Da könnte man ja jetzt auf die Idee kommen, selber mit ein paar Holzstücken eine Brücke drüber zu bauen. Da brauchst du auch nicht also einen großen Plan, da legst du vielleicht mal zwei Holzbalken drauf oder machst noch so einen Bogen draus und dann legst du Latten drüber und dann denkst du so, ja gut, die Brücke steht, aber jetzt kommt so der große Moment, wo ich mich mal selber draufstellen muss und testen muss, ob das auch funktioniert. Und so ist es auch im Glauben. Was bringt alles Zuhören, wenn dann die Umsetzung nicht erfolgt? Wir sollen nicht nur Hörer sein, sondern wir sollen hören oder Hörer sein und Täter sein. In Vers 25, da schreibt der Jakobus: Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Das wünschen wir uns ja, dieses Glückseligsein in unserem Tun. Ich finde, es ist äußerst deprimierend, etwas zu tun und zu tun und zu tun und das klappt nicht. Und man fühlt sich nicht gut dabei und man hat wieder einen Rückschlag und es ist wieder deprimierend. Wir wünschen uns, dass unser Tun quasi gut kommt, dass wir darin Erfüllung finden, dass wir darin glückselig sind. Also, Hörer und Täter. Und daneben spricht der Jakobus dann hier auch noch so, geht auch noch das Thema der Zunge an. Und wenn ihr den Jakobusbrief kennt, dann wisst ihr, das ist dann im Kapitel 3 nochmal ein großes Thema. Und darum erlaube ich mir jetzt zu sagen, ihr müsst dann wiederkommen, wenn es ums Kapitel 3 geht. Ich so outsource dieses Thema auf die andere Predigt. Vielleicht einfach ein Satz. Wenn die Theorie ist, dass wir unsere Zunge reinhalten sollen, dann muss auch unsere Praxis so sein. Und da, wo wir abweichen, da brauchen wir die Vergebung von unserem Vater. Also wenn Jakobus sagt, haltet sie rein, dann muss eben auch die Tat in die Richtung gehen, dass wir sie versuchen reinzuhalten. Und da, wo wir das nicht schaffen, brauchen wir die Vergebung. Genau, und am Schluss von diesem Kapitel, von diesem ersten, macht Jakobus in Vers 27 so wie eine Zusammenfassung. Und das finde ich schön. Am Schluss sagt er, hey, ich habe euch jetzt ganz vieles schon gesagt, wie es ist, einen erprobten Glauben zu haben. Und ich binde jetzt den Sack nochmal so zu, ich bringe nochmal die wichtigsten Punkte. Und da schreibt er in Vers 27, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Oder vielleicht noch so ein bisschen in eigenen Worten, ganz praktisch bedeutet diese Zusammenfassung, dass ein erprobter Glaube sich in barmherzigen Taten, ich finde, das drückt der Jakobus hier aus, in barmherzigen Taten und in der Absonderung zeigt. Jetzt, was meine ich mit Absonderung? Ich habe da natürlich beim ersten Johannesbrief eine schöne Stelle dazu gefunden. Der Johannes beschreibt Absonderung so: Liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Es ist ja klar, dass wir in dieser Welt leben. Aber wir sollen nicht für diese Welt leben oder einfach nur das lieben, was hier gesagt wird, was wichtig ist und wonach wir streben sollen, sondern es zählt nicht, was die Welt sagt, was die richtige Seite ist, der richtige Weg ist. Es zählt das, was die Bibel, was Gott uns sagt. Und dann habe ich so noch was gelesen von Guy King, das ist ein Geistlicher der englischen Kirche oder war, der lebt schon nicht mehr. Und der hat gesagt, dass die Lehre aus Jakobus 1 eine Aufforderung zur praktischen Liebe und zur praktischen Heiligung ist. Also zur praktischen Liebe und zur praktischen Heiligung. Und heilig bedeutet, man ist für Gott abgesondert. Also Gott nimmt etwas eigentlich weg von dieser Welt und sagt, das ist nur für mich. Dann wird es heilig, abgesondert vom Rest, nicht noch für andere Sachen zur Verfügung stehend, sondern nur für Gott. Und die Heiligung, die beschreibt den Weg dazu, quasi heilig zu sein. Ich habe gedacht, es wäre schön, wenn ich auch so einen Schlusssatz oder irgendwie eine Zusammenfassung am Schluss machen kann von diesem ersten Kapitel, und ich habe das versucht. Und vielleicht ist es aber auch gut, ihr versucht dann selber mal noch für euch so einen Schlusssatz oder eine Zusammenfassung von diesem ersten Jakobus-Kapitels. Also ich habe mir so aufgeschrieben, der erprobte Glauben ist ein Glaube, der Versuchungen annimmt und versucht, an ihnen zu wachsen und sein Herz von Gott läutern zu lassen. Er ist aber auch ein Glaube, wo das Gehörte in die Tat umgesetzt wird und wo man sich von der Welt weiß abzusondern, also sich nicht von ihr beflecken lässt. Vielleicht hätte man auch sagen, wo man versucht, sich von ihr abzusondern. Es ist nämlich gar nicht einfach. Und wir sind ja nicht perfekt. Wir kriegen ja keine Perfektion hier in diesem Leben. Aber nur weil wir sagen, wir kriegen es nicht perfekt hin, heißt das auch nicht, dass wir sagen, wir machen es gar nicht. Sondern Jakobus fordert uns auf, dass wir es versuchen, so gut wie es geht, mit der Hilfe Gottes, mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Also Jakobus fordert uns im ersten Kapitel auf, so einen Glauben zu leben. Einen Glauben, der erprobt ist und sich weiter erproben lässt. Nicht einen theoretischen Glauben, sondern einen, wo wir sagen, Herr, ich glaube, du darfst mich jetzt gebrauchen. Ich glaube, dass einfach sich zur Verfügung stellen, dann erprobt uns Gott. Wenn wir sagen, ich glaube, brauche mich. Dann wird unser Glaube erprobt in diesem Maß. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, ich danke dir einmal mehr einfach für dein Wort. Wir können so viel aus deinem Wort ziehen und lernen und auch so viel Ermutigung finden. Wenn wir in einer Versuchung sind, wenn ich in einer Versuchung bin, Herr, dann bin ich oft niedergeschlagen, bin ich oft traurig oder ich komme ins Zweifeln, ich habe Selbstmitleid. Und dann jetzt zu lesen, das ist gar nicht alles schlecht, so eine Versuchung. Das ist eine Chance, dass du mich läutern willst, dass du mich wachsen lassen willst. Das tut gut zu hören, Vater. Und ich werde weiterhin fleißig bitten, so wie es im Vater unser steht, dass du alle Versuchungen von mir fernhältst. Aber ich weiß jetzt, dass sie dazugehören und dass ich sie annehmen kann, ja, mich sogar freuen soll, weil du mit mir einen Weg gehen willst. Und Vater, und ich brauche deine Hilfe, um auch nicht nur zu hören, sondern immer auch zu tun. Das zu tun ist anstrengend. Beim Tun kann ich beobachtet werden, man kann meine Fehler sehen, man kann mich auslachen dafür. Ich brauche deine Hilfe. Und ich weiß aber, dass es ja dein Wille ist und dass du uns dabei helfen willst. Amen.